Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute zu einer neuen Podcast-Folge mit einem, mit einem Blick in einen etwas anderen Wissenschaftsbereich auch noch, wo wir, glaube ich, aber eine ganze Menge auch für den Arbeitsschutz heraus lernen dürfen. Ich begrüße ganz herzlich im Podcast Lena Marie Wirth. Hallo.
Hi.
Und Laura Schröer. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi.
Hallo.
Ihr seid wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im Forschungsschwerpunkt Arbeit und Wandel des Instituts Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule. Und ich bin vor kurzem auf euch aufmerksam geworden über einen Artikel, den ihr publiziert habt. Und zwar ging es da um die mentale Erholung im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Im untersuchten Forschungsschwerpunkt, nicht ganz bezogen auf, ich sag mal, ein Produktionsunternehmen, das werden wir uns gleich schon mal anschauen, aber ich glaube eben, dass wir da sehr, sehr viel auch für Produktionsbetriebe, für den Arbeitsschutz mit herausnehmen dürfen. Ja, erzählt doch mal ganz kurz, wie seid ihr überhaupt einmal der Tätigkeit gekommen und dann vielleicht auch zu dem Projekt gekommen? Lena, vielleicht magst du anfangen.
Ja, vielen Dank. Erstmal schön, dass wir hier sein dürfen. An das IAT bin ich seit Oktober letzten Jahres gekommen. Ich habe in den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften promoviert zum Thema Veränderungsbewältigung, habe dann lange in der Pflege geforscht und seit Oktober letzten Jahres leite ich jetzt gemeinsam mit der Kollegin in geteilter Führung den Schwerpunkt Arbeit und Wandel am IAT.
Dankeschön. Ja, Laura, wie sieht es bei dir aus?
Genau, dann stelle ich mich auch erstmal kurz vor, Laura Schröer. Ich bin Sozialwissenschaftlerin und jetzt schon seit 10 Jahren am Institut Arbeit und Technik im Forschungsschwerpunkt Arbeit und Wandel. Genau.
Okay, ja, danke schön. Wie seid ihr denn oder wie ist dieses Projekt dann entstanden?
Ja, das Projekt ist ein Förderprojekt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit gefördert wird. Das ist ein Experimentierraumprojekt, so heißt die Förderlinie zum Thema organisationale Resilienz. Und fachlich werden wir begleitet durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und das Projekt machen wir gemeinsam mit verschiedenen Partnerorganisationen, mit MA&T SEL Partner, mit der Sozialholding Mönchengladbach und wir halt vom Institut Arbeit und Technik. Und evaluiert wird das ganze Projekt noch vom Deutschen Institut für Pflegeforschung aus Köln.
Genau, und zum Projekt gekommen sind wir quasi aus dem Projekt raus selbst sozusagen. Wir hatten vor dem Förderaufruf von INQUA zu dem Thema organisationale Resilienz eben eine Vorstudie mit der Sozialholding, wo die uns gefragt haben, ja, wir würden gerne unsere Betriebsvereinbarungen zum Thema Arbeitszeit anpassen, da sind die Beschäftigten sehr unzufrieden und da haben wir eben eine Befragung gemacht und herausgefunden, dass sowohl Flexibilität als auch Zuverlässigkeit als auch Transparenz eine große Rolle spielen und das ist ja ein Widerspruch in sich. Und eigentlich waren wir dann fertig mit unserer Studie zu der Betriebsvereinbarung, sind aber gegangen mit ein paar großen Fragezeichen wechselseitig. Und da müssen wir eigentlich mal genauer hinschauen. Und dann kam die Ausschreibung und dann ging es weiter.
Das klingt spannend, ja. Da schauen wir jetzt gleich gemeinsam einmal rein. Vielleicht können wir einmal bei dem Projekt anfangen. Lena, du hattest ja gerade schon mal so ein bisschen in die Richtung auch erzählt. Das Projekt baut sich für oder ist durch mehrere Partner auch ins Leben gerufen worden. Was genau wurde im Rahmen des Projektes untersucht? Also was war so Schwerpunkt des Projektes? Vielleicht können wir damit einmal einsteigen.
Ja, genau. Ich hatte das ja gerade schon ein bisschen erzählt. Das ist ein Projekt, was, wie gesagt, das Thema Arbeitszeitflexibilisierung in der Pflege zur Stärkung von organisationaler Resilienz sich anschaut. Das heißt, wir schauen, inwiefern in der Sozialholding Mönchengladbach, die unser Praxispartner da ist, verschiedene Flexibilisierungsmaßnahmen, die wir in Experimentierräumen, das sind ja so kleinere Projekte, die sehr inhaltsoffen sind, wie innerhalb dieser Räume Flexibilisierungsmaßnahmen wirken auf die Zufriedenheit der Beschäftigten und was das für Auswirkungen auf Gesundheit und organisationale Resilienz hat.
Kannst du einmal für alle Hörerinnen und Hörer auch erläutern, was organisationale Resilienz bedeutet? Weil ich glaube, das ist nicht jedem auch ein gängiger Begriff, ne, den man morgens und mittags und nachmittags auch nochmal einmal verwenden. Was meint das? Was versteht ihr darunter? Und was wollt ihr, was ist quasi auch das Ziel, was dadurch erreicht werden soll?
Ja, organisationale Resilienz gibt es ja sogar eine ISO-Norm mittlerweile zu. Das ist eigentlich so ein bisschen die Überlegung, das, was wir auf personaler, individueller Ebene schon lange diskutieren, dass, ne, Menschen, die Krisen gut bewältigen, unter Umständen Resilienz ausbilden, indem sie dann sich besser anpassen können an weitere Krisen und da verschiedene Bewältigungsstrategien haben, und auf Organisationen übertragen ist das auch die Anpassungsfähigkeit an Krisen, an veränderte Rahmenbedingungen. Und dass trotz dieser ja vielleicht ein bisschen bewegten Umstände die Organisationen das schaffen, gut weiterhin ihre Ziele zu verfolgen und sich daran anzupassen.
War das auch, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das war auch das Ziel für das Projekt, ne? Also das war auch das, was im Grunde genommen im Rahmen des Projektes versucht wird zu erreichen, richtig?
Genau, es wird versucht, über die Arbeitszeitgestaltung sozusagen in der Organisation Strategien zu entwickeln, dass sich besser an veränderte Umstände angepasst werden kann. Und hier hat vor allen Dingen auch das Thema Gesundheit und Mitarbeitendenzufriedenheit und Führung eine Rolle gespielt.
Wie lange läuft das Projekt? Also für wie viele Jahre ist das veranschlagt und wann seid ihr ungefähr gestartet?
Ja, das ist 2 Jahre geht das und endet im Mai nächsten Jahres.
Das heißt, ihr seid schon relativ weit fortgeschritten auch mit dem Setup. Okay. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie viele Mitarbeiter oder auch Führungskräfte waren daran beteiligt an diesem Projekt? Welche Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeit wurden jetzt auch dort angeboten, in diesen Räumen, die du gerade beschrieben hast? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt so ein bisschen auch von außen auf dieses Projekt schaut?
Ja, kann ja einfach mal anfangen. Also so, wir haben 3 Experimentierräume in dem Projekt selber, und die Themen, das ist ja das Besondere an dem Format Experimentierraum, das ist anders als beim Projektmanagement, wo man losgeht und sagt, wir möchten das und das als Intervention untersuchen, dann schauen wir mal, wie das wird, sondern da sind wir ja mit unserem Praxispartner in so eine Ist-Analyse-Phase reingegangen und haben dann über verschiedene Verfahren, Interviews, Befragungen und so weiter geguckt, was sind denn überhaupt Themen auch aus den Beschäftigten heraus, was sie zukünftig verändern wollen im Hinblick auf Arbeitszeit, oder was sind Bedarfe, die jetzt noch nicht abgedeckt werden, weil eben das Ziel ist, vor allen Dingen natürlich die Zufriedenheit zu sichern, aber auch ganz grob gesagt, die Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz halten zu können, weil eben der Konkurrenz, gerade bei Arbeitszeitangeboten, da konkurrieren mittlerweile die Betriebe untereinander. Wenn dann einer die 4-Tage-Woche einführt, dann kommt es auch mal vor, dass sich Beschäftigte wegbewerben. Und das wollen wir natürlich verhindern, dass genug Beschäftigte in der Sozialholding anwesend sind, mit denen man überhaupt gute Arbeitsbedingungen gestalten kann. Genau, und da haben sich dann 3 quasi Oberthemen herausgebildet. Das ist einmal Dienstplanung im Team. Das haben wir mittlerweile im Zoom benannt, aber können wir später noch erzählen. Das heißt, dass die Beschäftigten selber Dienstpläne gestalten können. Mhm. Da werden sie dann auch mit einer digitalen App unterstützt, dass das überhaupt möglich ist. Und da war dann der Sinn dahinter, dass das vielleicht auch zu mehr Gerechtigkeit und Zufriedenheit sorgt. Aber auch die Beschäftigten zeigt, dass ja nicht jeder jeden Wunsch erfüllt haben kann, dass es auch Aushandlungsprozesse sind, dass jeder mal einen guten Dienstplan bekommt. Genau, das waren so grob die Themen in dem ersten Feld. Das ist die soziale Wohnung, hat mehrere Häuser und Einrichtungen und das Projekt an sich wurde überwiegend in dem einen Haus Hatterburg umgesetzt, vielleicht dazu. Und da sind dann unterschiedliche Personen, aber vor allen Dingen aus unterschiedlichen Berufsgruppen dran beteiligt. Dann gibt es den zweiten Experimentierraum, mobiles Arbeiten. Ich glaube, das sind 5 oder 7 Leute erstmal nur ausgewählt, weil die natürlich erstmal klein anfangen wollten. Mobiles Arbeiten in der Pflege ist ja...
Wie geht das überhaupt?
Genau, das wollen die dann erstmal überhaupt rausfinden. Wie geht das überhaupt? Und deshalb haben sie erstmal mit einer kleinen Runde gestartet, dass sie sich nicht überfordern. Das ist ja auch ganz wichtig bei Projekten, dass man so anfängt, nicht, dass erst die Rahmenbedingungen schon von vornherein sagen, das kann auf Dauer gar nicht klappen. Ja, und die haben dann erstmal geguckt, mit welchen Geräten können wir denn überhaupt zu Hause arbeiten? Die müssen angeschafft werden in kleiner Anzahl. Das muss dann alles eingerichtet werden, dass es auch sicher ist und dass auch der Datenschutz auch eingehalten wird. Und da haben vor allen Dingen Personen, die mit der Dienstplanerstellung beschäftigt sind, die Möglichkeit bekommen, mobiles Arbeiten auszuprobieren, da solche Tätigkeiten eben keine sensiblen Daten enthalten. Und das kann natürlich auch woanders gemacht werden. Das haben die getestet und der erste Rücklauf war eine hohe Zufriedenheit und auch sowas wie Stolz wurde uns genannt, dass sie stolz sind, dass sie so etwas ausprobieren dürfen, weil das eben unüblich ist in der Pflege. Genau, und das dritte, bevor ich mich hier verhedere, das dritte ist Ausfallmanagement. Das geht auch auf die Befragung zurück, weil da eben das Feedback kam, Ausfall belastet, das Gefühl, angerufen zu werden, belastet. Und deshalb haben wir uns dann mit einer Zuständigen aus dem Bereich Controlling auch erstmal ganz eng zusammengesetzt und erstmal die Zahlen angeschaut. Also ist das jetzt einfach nur ein subjektives Gefühl oder passiert das tatsächlich häufig? Und dann sind wir aktuell dabei zu diskutieren, was könnten denn Lösungen sein? Da gab es ein paar Fokusgruppen mit verschiedenen Beschäftigten, wo wir dann nach Lösungen auch gefragt haben. Also was könnte euch entlasten, wenn es darum geht, eben frei zu kontaktiert zu werden? Oder was wären auch digitale Möglichkeiten? Da wird jetzt zukünftig so eine Ausschreibungsbörse implementiert, wo man sich selber aktiv auf Dienste bewerben kann. Weil nicht jeder, manche springen ja auch gerne ein oder manche nehmen ja auch gerne mehr Dienste an. Ja, das vielleicht erstmal ganz grob zum thematischen Rahmen und zur Reichweite der 3 Experimentierräume.
Okay. Wie würde das durch die, das ist ja schon was anderes, ne? Was anderes, was vielleicht auch die letzten Jahre und Jahrzehnte auch generell in der Pflege üblich ist. Wie wurde durch die Mitarbeiter und auch Führungskräfte dort angenommen oder auch diskutiert?
Ja, also ich glaube, dass grundsätzlich diese Form der Auseinandersetzung in so Experimentierraum eigentlich ganz gut angenommen wird, weil man ja damit so ein bisschen diesen Modellcharakter übernimmt, also erstmal in einer kleineren Gruppe etwas ausprobieren und das erfordert dann hier und da auch so ein bisschen die Toleranz, dass auch mal was schief geht, das ist dann ein bisschen hackelig dann durchaus mal in den Prozessen, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die Unternehmen sich grundsätzlich alle auf den Weg machen, um stärker Flexibilisierung auch im Bereich Arbeitszeit zu realisieren und auch in der Sozialholding, die jetzt unser Praxispartner ist, fand ich eigentlich eine hohe Offenheit, auch irgendwie sich auf den Weg zu machen und damit zu beschäftigen.
Okay. Ob die genau, ja, gerne ergänzt noch.
Ja, also ein Merkmal ist ja da auch von den Experimentierräumen, Scheitern ist erlaubt. Und das klingt ja erstmal total banal. Aber das hat schon was gebracht, dass man sagt, Scheitern ist erlaubt. Oder es muss nicht ein Ergebnis rauskommen, weil das denkt man ja bei Projekten häufig. Wenn da jetzt nicht ein cooles Ergebnis rauskommt, dann war das ganze Projekt blöd und dann müssen wir sofort damit aufhören. Und eben dadurch, dass man sagt, wir gucken mal, dass wir für eine Bedingung, weil die Arbeitswelt verändert sich ja. Und die Idee ist ja, dass es für neue Lösungen auch Antworten braucht, auch Strukturen braucht. Und wie soll sich auch Arbeitsschutz weiterentwickeln, wenn man nicht ausprobieren kann, in welche Richtung sich bestehende Strukturen denn verändern müssen. Und dafür ist es ja da. Und deshalb müssen ja Fehler erlaubt sein, sonst wird es ja nicht Entwicklungen passieren können. Aber das war in den Köpfen von den Beschäftigten manchmal noch schwierig, hatten wir den Eindruck, so in der ersten Startphase, ja, dass dann etwas ausprobiert wurde, sage ich mal, das war was Neues. Und dann haben wir gesagt, Veränderung tut weh, weil erstmal etwas Neues kommt und eine Unsicherheit kommt. Und dann aber dieser Erwartungsdruck, nein, das muss ja sofort funktionieren, das muss sofort gut sein, das hat sich ja nicht sofort eingestellt. Und dann kam so der erste Impuls, ja, vielleicht wird das ja gar nichts. Vielleicht sollen wir was anderes machen. Vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Mhm. Dann haben wir eben gesagt, nein, Scheitern ist erlaubt. Und das ist mit beabsichtigt, eben diese Irritation und vielleicht auch das Gefühl, dass es gerade nicht läuft, um eben was Neues zu finden. Ja, und jetzt sind sie wieder alle mit im Boot und zufrieden. Das fand ich ganz schön, dass man da auch so offen mit dem Unbehagen umgehen konnte und nicht den Druck hatte, eine gute, sofort funktionierende Lösung zu schaffen. Ja.
Ja, ist das auch, würdet ihr sagen, so eine der Herausforderungen ganz am Anfang gewesen, jetzt bei der Umsetzung des Projektes? Ich meine, ihr habt ja jemanden, der das Projekt auch initiiert hat, ne, sodass dass euer Partnerunternehmen ja schon auch mit im Boot war. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da durchaus schon noch den einen oder anderen überzeugen muss oder durfte. Ne? Und gerade wenn es dann vielleicht auch mal schwierig wird, dann natürlich auch wieder alle ins Boot zu holen, stelle ich mir gerade auch in einem sehr, sehr stressigen und belastenden Arbeitsumfeld wie der Pflege durchaus auch als Herausforderung vor.
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, was Laura gerade eben schon gesagt hat, dass man grundsätzlich so eine Haltung hat, dass man das auch so ein bisschen als Lernprozess sieht. Weil wenn wir so uns bei gerade organisationaler Resilienz oder auch anderen Resilienzebenen das angucken, geht es darum, auch ein bisschen Neugierde zu haben für was Neues und auch mit Rückschlägen umzugehen, weil das ist ja die Krisenhaftigkeit, also dass das in irgendeiner Form auch hier und da irritiert oder mal schwierig wird. Ich glaube, das muss man so ein bisschen in Bezug auf eine Haltung annehmen und dann läuft das auch. Die Pflege ist ja insgesamt, wenn man das so sagen kann, die Pflege schon eine recht belastende Tätigkeit, beanspruchende Tätigkeit auch, die auch was Arbeitszeit angeht, nicht so ganz einfach ist, weil wir Schichtdienst haben, gerade in der langzeitstationären Pflege. Und dennoch glaube ich, dass es erfordert, dass die Menschen jetzt so mutig sich aufmachen, ausprobieren, mit Rückschlägen umgehen und aber auch so ein bisschen mit sich im Hinterkopf behalten, dass wenn man resilient ist, das heißt also beweglich, sich anpassen kann, also was, dass man dafür auch ein bisschen Ressourcen braucht. Das heißt, der Prozess wird erstmal nicht schneller, nicht sofort harmonischer, sondern es braucht eine Zeit, bis das Alte losgelassen werden kann, das Neue erlernt wird. Dementsprechend, braucht es halt einfach ein bisschen Zeit.
War schon eine Erfahrung, dann vermutlich, nehme ich mal an. Inwiefern finden denn oder haben dann auch oder finden vielleicht auch noch die Mitarbeiter diese Flexibilität? Und vielleicht könnt ihr noch mal einen Satz auch ausführen, wie ihr die Flexibilität auch gegeben habt, ne? Über die Schichtplanung im Team, ne? Ob das eben auch ein Teil, ist das als Flexibilität empfunden worden? Und wie hat sich das auch für die Mitarbeiter, hat sich das als hilfreich, haben sie das als hilfreich wahrgenommen? Wie hat sich das für sie angefühlt und ausgewirkt?
Ich kann auch sonst dazu antworten. Also ich glaube, es geht viel darum, dass es so ein Abwägen ist von Flexibilität und Zuverlässigkeit. Also dass es, glaube ich, beides ist. Es geht jetzt nicht nur darum, überbordende Flexibilität zu haben und nicht mehr zu wissen genau, wo man arbeitet und immer irgendwelche Veränderungen zu haben, sondern dass es um eine Aushandlung und Abwägung von Flexibilität und Zuverlässigkeit geht. Das haben wir auch in anderen Studien, ist das herausgekommen. Wir haben auch diese große Ich pflege wieder wenn-Studie am IAT mitgemacht. Und da ist das auch nochmal deutlich geworden, dass es eigentlich um beides geht. Und im Rahmen von mobilem Arbeiten ist es natürlich dann auch Arbeiten von zu Hause aus, dass man bestimmte Tätigkeiten dann in Ruhe zu Hause ausführen kann und dann auch zeitlich ein bisschen flexibler wird und damit er auch so eine höhere Souveränität bekommt. Darum geht es halt auch. Ne? Also im Sinne von, ich kann stärker beeinflussen, wann ich arbeite. Bei Dienstplanung im Team war es auf jeden Fall auch, dass es natürlich dadurch, dass ich stärker mit einbezogen werde, auch klarer meine Wünsche vielleicht nochmal äußern kann und darüber halt Einfluss nehmen kann und Flexibilität erzeuge. Mhm. Und das Dritte, das Ausfallmanagement, ist, weil kurzfristiger Ausfall dann ja teilweise so belastet, das war auch das, was wir in dem Artikel ja auch nochmal deutlich gemacht haben, dass es halt auch hier, wenn es gute Konzepte gibt dafür, wie das Ausfallmanagement organisiert ist, dass auch das Flexibilität ermöglicht in Bezug auf, wenn mal was jemand ausfällt, aber auch eine Zuverlässigkeit, dass ich nicht Sorge haben muss, ständig angerufen zu werden.
Okay. Okay. Und wir hatten zum Beispiel auch bei dem Experimentierraum Dienstplanung im Team so eine kurze Feedbackschleife schon gemacht. Mhm. Und da hatten eben die Beschäftigten auch angegeben, dass vor allen Dingen die Gerechtigkeit, aber direkt dann danach die Flexibilität aus ihrer Sicht durch dieses selbstständige Erstellen des Dienstplans, eben nicht, dass es durch die Führungskraft so vorgegeben wird, aus ihrer Sicht die Flexibilität erhöht hat. Und beim Ausfallmanagement soll das eben dadurch passieren, dass ich eben selber reingucken kann in dieser digitalen App, die eben im Zuge unseres Projektes jetzt eingeführt wird. Wann ist denn vielleicht nächste Woche noch ein Extradienst frei? Weil wenn ich gerade vielleicht Teilzeit beschäftigt bin, ich habe aber das Gefühl, von meiner privaten Situation könnte ich gerade mehr arbeiten, auch wenn ich nicht dauerhaft aufstocken will, kann ich dann immer in dieser Ausschreibungsbörse quasi gucken, wie ich mir ganz flexibel sozusagen Dienste dazu buchen kann. Und damit entlaste ich ja auch die Belegschaft, dass die gar nicht erst kontaktiert werden oder auch die Führungskraft, das war auch interessant, dass eben nicht nur das erreicht werden belastet, sondern auch gerade die Führungskraft sich belastet fühlt, weil sie eben Leute anrufen muss.
Und ja, das stimmt.
Das soll dann, dadurch reduziert werden, weil wenn die Beschäftigten selber kommen, dann fällt das natürlich weg. Und
das ist wahr. Das ist ja nicht nur derjenige, der angerufen wird, sondern ja auch die Führungskraft, die Anrufe tätigt. Ne? Und keiner will ja unbedingt gerne jetzt absichtlich alle rausklingeln und ich sag mal so Ausfälle dann auch regeln. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch für Führungskräfte belastend ist.
Ja. Obgleich dann rausgekommen ist in ein paar ausgewählten Beispielmonaten, dass gar niemand von zu Hause kommen musste und auch nicht anders wurde, sondern dass überwiegend mit vorhandenem Personal gearbeitet wurde. Also dass dann an dem Tag selber in den Wohnbereichen auf der Station geschaut wurde, wer kann denn länger bleiben? Weil das ist dann auch ein Teil vom Ausfallmanagement, dass man ja nicht immer einen Dienst durch einen anderen Dienst ersetzen muss, sondern dass es bestimmte Tätigkeiten häufig sind, die nur ersetzt werden müssen. Und dann ist es gar nicht der volle Stundenumfang, sondern manchmal auch nur 2-3 Stunden, die durch eine Fachkraft abgedeckt werden müssen, die von einer anderen Fachkraft, die vielleicht schon vor Ort ist, die auch nicht einen vollen Tag hat, sondern einfach 2-3 Stunden dranhängen kann. Und das sind dann auch recht gute Strukturen und Vorüberlegungen, auf die wir da aufbauen können, die die Sozialholding schon vorher geschaffen hat, eben aus dem Bedarf heraus, dass eben in der Pflege so viel reguliert ist, viele Anforderungen an Besetzung sind, dass die Einrichtung da schon, und da glaube ich, kann vielleicht die Industrie sogar was lernen, weil manchmal, wenn man nicht aus der Pflege kommt, sage ich mal ganz salopp, und darin forscht, dann sieht man, wie viele Regeln und Voraussetzungen es da gibt, die es vielleicht in anderen Branchen gar nicht so gibt, und die können damit doch noch arbeiten und flexibel sein. Ja, vielleicht könnte das auch andere inspirieren, da geeignete Lösungsideen zu finden.
Ja, ich glaube, also wir haben ja auch viel Schichtplanung, ne, auch in der Industrie. Und es ist ja ein spannender Gedanke zu sagen, so, jetzt macht nicht nur die Führungskraft die Schichtplanung, ne, und dann bekommt jeder Mitarbeiter das fertige Ergebnis, sondern lasst uns doch gemeinsam draus schauen, also Betroffene zu Beteiligten machen und zu schauen, wie können wir es so für alle lösen, dass es, natürlich kriegt nicht jeder das, was er sich wünscht, ne, das ist irgendwie selbstredend, aber wie, lasst uns doch gemeinsam schauen, dass wir für jeden irgendwie ein gutes Ergebnis rausholen, ne? Oder jeder mal dran ist mit mehr oder weniger. Ne? Und dieses Betroffene zu beteiligt machen, finde ich einen total guten Ansatz, nicht nur bezogen jetzt auf das Thema mentale Erholung, ne? Sondern eben auch generell. Ne? Also das zeigt sich ja hier mal wieder, dass das wieder funktioniert.
Ja. Ja, die hatten auch mal beispielhaft ausprobiert an Feiertagen, um Weihnachten und Silvester heraus zum Beispiel den Dienstplan selbst zu schreiben. Also Also nur in so kurzen Zeitintervallen, weil die meisten wollen wahrscheinlich frei haben, aber nicht alle. Und manche mögen ja auch gerne Zulagen bekommen. Und das weiß aber manchmal ja die Führungskraft nicht oder die Person, die den Dienstplan erstellt. Und wenn selber dann ehrlich gesprochen wird, ach, mir reicht auch ein halber Feiertag, was auch immer, dann findet man manchmal gute Lösungen. Vielleicht noch als Einwand, ich meine, die ganzen guten Lösungen und Sonderregelungen, die stößen dann natürlich auch wieder bei der Dienstplanerstellung aus. Das haben wir gerade eben dieses, dass man darüber diskutiert. Ich glaube, es wurde sichtbar, es gibt 82 individuelle Vereinbarungen zwischen Beschäftigten zum Thema Arbeitszeit, damit es für jeden gut passend ist. Ja, also das ist dann auch sehr flexibel und individuell. Und dann, wenn man dann, also wir hatten ja immer die verschiedenen Werte, Flexibilität, Gerechtigkeit, Transparenz, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Transparenz. Mhm. Und die bedingen sich manchmal oder beeinflussen sich dann wieder wechselseitig, dass eben die Transparenz dann auch wieder sinken kann.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es geht ja im Kern auch um nicht nur um organisationale Resilienz, sondern ja auch um Erholung. Also Erholung, und jetzt unterscheidet ihr, glaube ich, einmal die physische Erholung, aber eben auch ganz explizit in eurem Projekt das Thema der mentalen Erholung. Was versteht ihr ganz grundsätzlich unter dem Thema mentale Erholung und wie hat es sich entwickelt?
Ja, du musst auch schon, fang einfach mal an. Wir haben bei Erholung da haben wir uns vor allen Dingen auf dieses Distanzieren, geistig Abschalten von der Arbeit. Und da haben wir erstmal auf den Ebenen Erholung während der Arbeit, und da beziehen wir uns auf die Pause, und Erholung nach der Arbeit. Und da beziehen wir uns dann auf Ruhezeiten, also auf Intervalle zwischen den Diensten, unterschieden. Und wir haben jetzt vielleicht ganz grob, bevor Lena einhaken kann, gedacht, dass man oft darüber spricht, wie man im Rahmen von Arbeitszeit Arbeit gestalten kann. Und das dazwischen ist so ein individuelles Ding, dass da jeder selbstverantwortlich für ist. Und dass das aber häufig, wenn man mehr Flexibilität und mehr Freiheit ermöglicht, vielleicht auch doch noch Hilfestellung braucht, wie man dass man die Erholung nicht dem Beschäftigten selbst überlässt. Und da wollten wir dann hingucken und ein paar Tipps geben.
Also wenn ich 10 Stunden Netflix gucke, ist es was anderes, bin ich anders mental erholt, als wenn ich vielleicht eine Runde Fahrrad fahre, was Gesundes koche und ausreichend schlafe.
Ja, wobei wir sozusagen jetzt nicht angefangen haben, irgendwie Tipps für die Lebensführung zu geben. Ich glaube, wir fanden einfach wichtig, dass das deutlich wird, dass es, wenn wir von mentaler Erholung und vor allen Dingen, wir haben es ja noch ein bisschen enger gehalten und eigentlich über Distanzierfähigkeit von Arbeit gesprochen, also in Anlehnung an das Konstrukt Detachment, dass es sozusagen, wenn die Arbeit, wenn man gerade nicht arbeitet, dass es in irgendeiner Form eine Erholung dieser Beanspruchung durch die Arbeit gibt. Also dass man versucht, in irgendeiner Form inhaltlich oder auch von den Gedanken her mental Abstand zu bekommen. Und das haben wir gesagt, dass das sozusagen einmal eine Rolle spielt in Pausen, dass man da Abstand gewinnt zur Arbeit und erholt und vielleicht auch dann bestimmte Coping-Strategien anwenden kann, und aber gleichzeitig auch zwischen den Arbeitseinsätzen. Und dafür haben wir einfach das in dem Artikel aufgearbeitet, weil wir das Gefühl hatten, innerhalb dieses Praxisdiskurses in dem Projekt, dass das Thema gerade nach der Arbeit irgendwie so ganz aus der Verantwortung natürlich der Unternehmen herausfällt oder der Einrichtung, was ja auch richtig ist. Aber ich glaube, wir müssen Beschäftigte schon dafür sensibilisieren, dass auch das einen Wert hat, sich sozusagen zu erholen von Arbeit und Distanz zu gewinnen.
Kannst du ein Beispiel nennen? Also was das zum Beispiel ist, was ihr denen mitgegeben habt, vielleicht auch gezeigt habt? Was sind das so für Möglichkeiten, wie ich auch Distanz zum Beispiel zur Arbeit aufbauen kann nach meiner Arbeit?
Vielleicht nur ein Beispiel. Also gerade mit Digitalisierung entsteht ja der Eindruck, man kann immer und überall arbeiten. Und das ist Ja, erstmal keine Selbstverständlichkeit, dass man Beschäftigten sagt, dass man das zwar kann, aber dass das nicht gut ist, wenn man immer und überall arbeiten kann. Und gerade das mobile Arbeiten, das wird halt vielfach von den Beschäftigten so empfunden, dass man nach der Arbeit mal endlich etwas in Ruhe abarbeiten kann. Und da sagten die, ach, das ist so ungewöhnlich für uns in der Pflege, dass man mal ungestört arbeiten kann. Aber das meint ja eigentlich, dass man nach dem Dienst, während seiner eigentlichen Ruhezeit des Arbeitsschutzgesetzes, etwas in Ruhe arbeitet. Und das kann natürlich niemand verbieten, aber ich glaube, unsere Aufgabe bestand eher darum, dafür zu sensibeln, dass eben diese Freiheiten, die durch Technik und vielleicht auch das Okay des Betriebs kommen, vielleicht auch kurzfristig gut tun, toll sind, aber vielleicht langfristig. Aber da ist ja die Studienlage im Hinblick auf unsere aktuellen Verhältnisse noch gar nicht hinreichend angepasst worden. Aber wir verstehen uns so, dass wir darauf hinweisen, dass es ja Ruhezeiten und Regenerationszeit nicht umsonst gibt, dass sie einen Zweck erfüllen und dass man da sensibel für ist und auch Führungskräfte dafür sensibel sind, dass ja, das nicht so ein ganz freier Raum ist und vielleicht ja mittel- oder langfristig da doch dann Erschöpfung droht.
Okay, verstehe. Ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich, wenn ich dann quasi mal eine Ruhezeit habe, und das ist eigentlich eine Ruhezeit, aber die Aufgaben müssen ja trotzdem gemacht werden und erledigt werden, dass sich dann auch sowas an vielen Stellen ergibt.
Ja, wir hatten da so eine Veranstaltung zum mobilen Arbeiten mit unserer Gruppe, aber auch noch anderen Einrichtungen, die das schon erproben. Und da war dann ein Thema unter den Führungskräften, wie stoppe ich meine Mitarbeiter im Flow? Weil die dann zu Hause sich so freuen, dass sie endlich in Ruhe da ihre Konzepte ausarbeiten können. Mhm. Und ja, das ist natürlich dann auch eine gute Frage. Wie stoppt man motivierte Mitarbeiter?
Ohne sie zu demotivieren, ne?
Ja, genau. Und
ja, okay. Ihr habt eben schon angesprochen, dass ihr auch immer wieder Feedback-Schlaufen oder Schleifen habt, ne? Wie habt ihr das über den kompletten Projektzeitraum gestaltet, sodass ihr immer auch einen guten Stand darüber habt? Funktioniert das, was wir gerade gemacht haben? War diese Maßnahme erfolgreich? Kommt das gut an mit der Schichtplanung im Team? Funktioniert das mobile Arbeiten? Wie habt ihr sichergestellt, dass ihr jetzt auch über die letzten anderthalb Jahre, sind es ja beinahe, ne, glaube ich, anderthalb Jahre oder ein bisschen länger schon, auch einfach ein gutes Projekt gestaltet habt?
Ich glaube, dadurch, dass man diese Experimentierräume hat, also diese Methode anwendet, glaube ich, dass man recht eng in einer Gruppe ist, die sich auch regelmäßig trifft und darüber austauscht. Ich glaube, das ist wichtig, dass Führungspersonen und Beschäftigte dann in einen intensiven Austausch gehen. Und bei uns war es so, dass wir die verschiedenen Experimentierräume hatten, also sozusagen auch immer eine wissenschaftliche Begleitung, die halt das auch flankiert hat, die sich mit den Leuten getroffen hat. Dann haben wir zum Beispiel beim mobilen Arbeiten mit so Reflexionsbögen gearbeitet. Beim Dienstplanung im Team haben wir auch so Reflexionstreffen gemacht. Ich finde halt immer wichtig, dass man das Thema Kommunikation nicht so mega hochhängt und immer nur Richtung Mitarbeitenden Befragungen geht oder irgendwie ganz, ganz groß. Und ich glaube, es geht viel darum, niedrigschwelligen Austausch zu ermöglichen und eher kurze Meetings. Also, dass man eher regelmäßiger spricht und hineinhört in die Gruppe der Beschäftigten, anstatt jetzt einmal den Rundumschlag zu machen. Und das haben wir da auch eigentlich beherzigt. Und ich glaube, das ist auch gut anwendbar für andere Organisationen, egal in welcher Branche.
Ja, wir treffen uns zum Beispiel montags, jeden Montag online mit der Sozialholding und Vertretern aus allen drei Experimentierräumen. Viertel nach 10 und manchmal geht es auch noch bis 20 nach 10. Dann sagen wir einfach, heute ist nichts. Manchmal geht es länger, aber man sich jeden Montag trifft und wir haben auch manchmal den Eindruck, dass die das auch motiviert, weil die wollen ja dann, werden ja montags auch gefragt, was so anlag, und dann, wenn man sich regelmäßig austauscht, das steckt ja auch die Kontinuität.
Okay. Was, jetzt habt ihr ja noch ein bisschen Zeit, bis das Projekt ganz zu Ende ist, ne? Aber wenn ich euch jetzt fragen würde, so, was ist so die das Kernergebnis oder die Kernerkenntnis aus eurem Projekt, was ihr gemacht habt die letzten anderthalb Jahre. Was nehmt ihr daraus mit? Und was sind vielleicht dann auch Themen, die sich weiterentwickeln lassen, die vielleicht auch noch weiterentwickelt werden, die auch vielleicht in einem zweiten Projekt untersucht werden? Was ist das so aus eurer Sicht?
Naja, also ich glaube, dass, also wie gesagt, dadurch, dass es noch ein bisschen läuft, gibt es verschiedene Sachen. Wir haben einmal in dem Projekt bestimmte Transferleistungen, die wir auch schon im Antrag festgelegt haben. Das ist einmal, dass es also Vorschläge für Betriebsvereinbarungen geben soll für den Bereich flexibles Arbeiten. Dann wollen wir diese Methode Experimentierraum auch nochmal verdeutlichen und dazu ein kleines Papier schreiben, weil wir glauben, dass das eine gute Möglichkeit ist, egal bei welcher, in welcher Branche, einfach sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und thematisch würde ich sagen, dass also Laura und ich, glaube ich, weiterhin an diesem Thema Distanzierfähigkeit so ein bisschen dranbleiben. Das finden wir, glaube ich, schon auch spannend zu gucken, was macht das sozusagen, Flexibilisierung und auch Zuverlässigkeit mit dem Gefühl, halt zwischendurch auch Distanz zu haben. Aber was wir jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell im nächsten Monat veröffentlichen, ist nochmal sich anzugucken, auf welchen Ebenen finden denn eigentlich solche Vereinbarungen zur Arbeitszeitflexibilisierung statt. Und ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist zu überlegen, gibt es eigentlich viele individuelle Vereinbarungen und was machen diese individuellen Vereinbarungen eigentlich mit dem Team? Oder gibt es halt viel eher Betriebsvereinbarungen oder Haustarifverträge oder andere Vereinbarungen zwischen Geschäftsführung und Interessensvertretung? Und was macht das sozusagen mit den Beschäftigten, dass man da nochmal unterscheidet und auch ja zukünftig schaut, wie kann man Organisationen auf der einen Seite Orientierung geben, auf der anderen aber auch irgendwie Offenheit, sich dann eigene Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz guckt, da finde ich es nochmal spannend, halt wirklich passen unsere Arbeits- und Schutzvorschriften eigentlich noch zu dem, was in den, den Organisationen los ist. Ne? Ich weiß nicht auch, was du da für Erfahrungen hast, aber wir merken, dass da schon durchaus es zwischendurch quietscht, weil halt, so wie gerade eben beim mobilen Arbeiten beschrieben, da einfach verschiedene Interessenslagen aufeinanderstoßen.
Ja. Ja, das glaube ich auch, ja. Laura, wolltest du noch einen Punkt ergänzen oder aus deiner Sicht?
Nee, ergänzen vielleicht nicht, nur nochmal stark machen. Also wir haben ja auch in unserem Beirat Beschäftigte aus der Bauer und sind da im engen Austausch. Und das ist ja wirklich die Frage, das haben wir auch bei unserem Workshop gesehen. Also ne, die bestehenden Untersuchungen beziehen sich ja darauf, dass zum Beispiel so Belastungen wie Wege von und zur Arbeit gar nicht berücksichtigt werden und dann diese, also wo mal bestimmt wurde, wie viel Ruhe- und Regenerationszeiten brauchen Menschen denn? Und da sehen wir immer wieder, das wäre noch spannend, also je nachdem, wie sich die Arbeitswelt und die Arbeitsgestaltung entwickeln, wird es da wahrscheinlich nochmal vielleicht Veränderungen geben müssen. Und das wollen wir natürlich weiter begleiten. Ja.
Okay. Jetzt habt ihr ja die letzten anderthalb Jahre sehr erfolgreich auch dieses Projekt gestaltet. Was würdet ihr den Multiplikatoren oder vielleicht auch Fachkräften für Arbeitssicherheit mitgeben, die sagen, Mensch, das ist schon auch ein Thema bei uns. Wir müssen das Thema flexibles Arbeiten oder Flexibilisierung der Arbeitszeit in irgendeiner Art und Weise mal angehen. Was würdet ihr denen empfehlen?
Ja, also ich glaube, es ist halt wichtig, dass ein bisschen anschließend daran, was gerade eben auch schon gesagt wurde, dass deutlich wird, es geht hier nicht darum, irgendwelche Arbeits- und also Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu unterlaufen, sondern ich glaube, es braucht einen Dialog in den Organisationen darüber, wie Arbeit sozusagen zukünftig gestaltet sein soll, damit sie gesundheitsorientiert gestaltet ist, damit wir ja auch Fach- und Arbeitspotenziale heben können, die jetzt vielleicht, weil sie Sorgeverpflichtungen nachgehen oder andere Verpflichtungen haben, wie wir sie trotzdem in Beschäftigung bringen und ihnen aber die Möglichkeit geben, das flexibel zu tun, aber auch zuverlässig, sodass sie nicht irgendwie in Angst leben um Beschäftigung oder Erwerbsarbeit. Und ich glaube, dass es wirklich darum geht, anzufangen und den Beschäftigten zuzuhören, weil wenn ich, glaube ich, eins sagen kann, so ganz als Lessons learned, ist schon, dass ich finde, dass die Antworten bei unserem Praxispartner schon auch gut vorhanden waren. Also, dass es Zeit braucht, sich damit zu beschäftigen, aber dass es jetzt nicht irgendwelche Raketenwissenschaft ist, sondern dass die Organisationen, wenn sie ihren eigenen Beschäftigten zuhören und in Experimentierraum das vielleicht mal ausprobieren, da auch viele Lösungen schon da sind und man jetzt nicht Modell XY, was es unseres Erachtens nicht gibt, umsetzen muss.
Ja, okay. Das ist spannend.
Ja, wir haben, glaube ich, auch wieder gesehen, dass es wie bei vielen Projekten, egal ob man jetzt Arbeitszeit, Digitalisierung oder irgendwas anderes draufschreibt, auch um Verständnis der einzelnen Tätigkeiten geht, wann wird was von wem ausgeführt. Und wenn man das weiß, und das klingt so banal, was wissen aber Organisationen im Allgemeinen manchmal nicht im Kleinsten, dann kann man vieles auch gut gestalten, flexibel machen und verschieben. Aber die Unwissenheit über das Zusammenspiel der einzelnen Tätigkeiten, die erschwert manchmal Veränderungen. Und das hat man dann auch. Oder auch wer redet, spricht mit wem, welche Information muss von wem zu wem fließen, damit etwas anders organisiert werden kann. Ja, da halt eher auf Tätigkeiten manchmal zu schauen, als auf das Untersuchungsfeld, das vielleicht als allgemein Hinweis. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt auch. Ich muss schon auch das kennen, worüber ich nachher spreche, und auch das kennen, was ich versuche zu weiterzuentwickeln. Ne? Weil ansonsten sind das sicherlich keine Lösungen, die dann auch zur Organisation, zu den Mitarbeitern, zu der Kommunikation passend sind. Ne? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dieses spannende Thema hier einmal vorgestellt habt. Ihr habt ja dann noch ein paar Monate auch Zeit. Da bin ich mal ganz gespannt, was so das Endergebnis auch sein wird. Ich werde das auf jeden Fall weiterhin verfolgen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, auch über diesen Ansatz einmal zu gehen, ne? Und dort auch einen starken Fokus drauf zu setzen, die Mitarbeiter mit einzubeziehen in diese Gestaltung oder in die Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Vielen Dank, dass ihr da wart, und euch auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg für die Beendigung des Forschungsprojektes. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Ja, vielen Dank. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.